Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 29 dran und gegenüber von mir sitzt der wunderbare
Flo und mir gegenüber sitzt der noch wunderbarere.
Oh, auch Flo.
Sehr schön.
Du bist aus Nürnberg und ich auch.
Ja.
Hi.
Hallo. Du bist aus Nürnberg, aber wo warst denn du letzte Woche? Vor 2 Wochen?
Es geht keinem was an, aber ich war in Italien.
Okay.
Nachdem ich wurde ja schon beschuldigt, dass ich in die Sommerinterview-Ausgabe Möwen mit rein geschnitten hätte.
Ja.
Subtilerweise, was ich nicht habe.
Sicher? Kannst du das beweisen?
Nee, aber ich habe ein Foto von einem Bier, das ich auf dieser Terrasse getrunken habe.
Vielleicht habe auch ich die Möwen reingeschnitten. Vielleicht habe ich
Möwen
Vielleicht habe ich Möwen rausgeschnitten. Man okay, weiß es nicht.
Also es waren welche da. Ob du die noch verstärkt hast, audiomäßig, weiß ich nicht.
Aber ich habe dich ja ersetzt. Ein Flo aus Nürnberg habe ich durch 2 Leute aus Nürnberg ersetzt.
Ja, irgendwann ist es halt so, dass einfach die junge Generation kommt, die Alten rotieren langsam raus. Ja. Und ehrlich gesagt haben die auch einen besseren Job gemacht.
Die haben das ohne Vorbereitung gemacht, die beiden.
Also, ja gut, das ist bei mir nicht anders.
Aber sie waren sehr heiß darauf, das zu tun. Also namentlich der Arthur und die Freier, da müssen wir jetzt hier nochmal Danke sagen.
Danke ihr beiden.
Dass sie uns hier im Sommer doch ausgeholfen haben. Und ich habe tatsächlich was gelernt.
Ja, gerne wieder auch. War sehr witzig.
Ja. Dankeschön. Dann haben wir noch beim letzten Mal darüber geredet, dass ein Hörer oder eine Hörerin mit unbekannten Kürzel sich gewünscht hat, Glitzersticker zu bekommen.
Ja.
Und der wunderbare Jürgen vom Das A-Podcast, die haben heute getwittert, dass sie ein Bingo veröffentlicht haben und stellt sich raus, in der URL, der Domainname entspricht dem Kürzel von der Person, die gerne so einen Glitzersticker hätte.
Yes.
Wir haben das Mysterium aufgelöst, oder?
Wir haben es quasi den Hörern hinterher gestalkt. Wir wollen unbedingt diese Sticker loswerden anscheinend.
Ja.
Ja, aber es war auch ganz besonders schön, weil dieses das Ach-Bingo war toll, weil es gab eine Bingo-Karte, in der stand, dass Philipp immer Entbehrliches empfiehlt und das fand ich sehr toll.
Ja, an der Stelle können wir auf jeden Fall das Ach empfehlen, Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung.
Yes.
Boah, ich bin froh, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Ich habe es nicht geübt.
Also ich weiß nicht, ob die Server jetzt da standhalten, den neuen Zugriffszahlen. Ich meine, sie wurden jetzt zwar vom Bayern 3 gefeatured, aber das war ja wahrscheinlich ein verhältnismäßig kleiner Ausschlag im Vergleich zu dem, was jetzt auf sie zukommt, nachdem wir sie jetzt nochmal empfohlen haben, oder?
Du musst es andersrum betrachten. Unsere Hörer bestehen nur aus einer Submenge von deren Hörern, weil der Philipp uns so oft empfohlen hat.
Ja.
Genau. Und weil sie jetzt aufgehört haben, das 8 zu hören, müssen wir sie jetzt wieder ermuntern, das auf jeden Fall weiterzuhören.
Das bezweifle ich stark.
Hit it, Joe!
Hey, selbst bei über 30 Grad performt der Joe in einer Geschwindigkeit. Das ist eigentlich unser stressiges Intro, ja. Das wir auch Rückmeldung bekommen haben. Ist einfach, selbst bei 30 Grad ist unabhängig.
Da läuft er zu Höchsttouren auf, der Joe.
Glaube ich auch. Irgendwann fragen wir mal eine Smooth Jazz Version an.
Oh, das wäre großartig.
Wahrscheinlich hast du ein Thema vorbereitet.
Ja, ich habe.
Trotz der Grade.
Ja, trotz der hohen Temperaturen habe ich ein Thema vorbereitet.
Das freut mich.
Und zwar, es heißt Kuhlbergs Theorie der Moralentwicklung.
Okay.
Ich soll euch nochmal sagen, du schaust wie so ein Auto.
Ja.
Also Kuhlbergs, das ist so ein Mensch, Theorie der Moralentwicklung.
Mhm. Okay.
Ja.
Das ist der innere Kompass.
Ja, vielleicht ist eine Bewertung, um festzustellen, wie jemand so moralisch drauf ist oder wie er handelt. Aber ich fange erst mal von vorne an. Ein Kumpel und ich, wir saßen beisammen und haben darüber philosophiert, wie moralisch integer eine spezielle Person ist oder für wie moralisch integer wir sie halten.
Ihr habt gelästert.
Ja, auf jeden Fall. Und wir wollten das aber so ein bisschen mit Fakten untermauern. Und wir sind beide fleißige Hörer des Soziopods. Den kann man auf jeden Fall empfehlen.
Kenne ich gar nicht.
Der eine ist mittlerweile Professor und der andere an einer, oh, jetzt lass mich nichts Falsches sagen, hört er lieber selber rein. An einer
Uni.
an einer Uni in der Geisteswissenschaft und der andere kennt sich mit Medien aus und ist auch irgendwie ziemlich umtriebig. Und die stellen dann, also die reden ab und zu über irgendwelche Philosophen oder über irgendwelche Theorien. Und einmal davon war halt die Kohlberg, war Kohlberg und mit seiner Theorie der Moralentwicklung. Und bei der Theorie geht es darum, dass sich Menschen in Stufen entwickeln, wie ihr Moralbewusstsein ist. Und durch diese Stufen kann man dann Leute einordnen, in welcher Stufe sich Leute befinden. Und wenn wir jetzt dann eine Person moralisch integer bewerten wollen, dann haben wir das versucht, dahin einzusortieren. Und nach der Theorie ist es so, dass die Leute immer in derselben Reihenfolge diese Stufen durchleben. Und jedes Mal, wenn du halt die nächste Stufe ist halt ein Upgrade in, wie du moralisch handelst oder so. Genau, und das schafft man halt bis zu einer bestimmten Stufe und dann ist für eine Person Schluss und es gibt halt 6 bzw. 7 Stufen und da gehe ich dann gleich mal drauf ein. Mhm. Und was der Kohlberg da gemacht hat, ist, dass er ganz, ganz viele, es gab schon ganz viele Theorien und aus denen zusammen hat er sich dann seine Theorie gebastelt oder rausgeforscht und dann hat er eine Dissertation darüber geschrieben und zwar war das 1958, also schon ein bisschen her. Und bei der Dissertation ist es dann nicht geblieben. Das war dann sein Lebensthema. Er hat 25 Jahre lang eine Längsschnittstudie gemacht. Ich erkläre das mal. Also bei einer Längsschnittstudie, also eine Studie ist, man nimmt zu einem Zeitpunkt irgendetwas auf. Das ist eine Studie. Aber bei der Längsschnittstudie geht es darum, dass man im Laufe einer Zeit die gleiche Studie öfter macht oder immer wieder. Und da gibt es dann 2 Varianten. Bei der einen werden alle 15-Jährigen eines jeden Jahrgangs mit der Studie beglückt. Also jedes Jahr hole ich mir alle 15-Jährigen und führe mit denen die Studie durch. Versus, ich hole mir einmal eine Gruppe Menschen und mache jedes Jahr mit der gleichen Gruppe Mensch die Studie durch. So, und das ist eine Längsschnittstudie und das hat er gemacht über dieses Thema. Und seine Studie, da ging es darum, er hat Leuten 10 moralische Dilemmata vorgelegt. Und es waren immer fiktive Geschichten mit moralischen Problemen. Und meistens ging es darum.
In einer davon geht es bestimmt um so eine Straßenbahn.
Straßenbahn?
Das Trolley-Problem.
Achso, nee.
Ach, verdammt.
Also das könnte sein, dass das, weiß ich nicht, ob das da Teil davon war, aber das.
Eins meiner Lieblingsprobleme, ich habe da irgendwie so einen speziellen Fetisch entwickelt.
Ich finde ihn großartig, deinen Fetisch. Und ich finde es auch gut, dass du mir das immer weiterleitest. Jetzt musst du ganz kurz erzählen, was das Trolley-Problem ist.
Okay. Nicht sicher, ob ich es richtig hinkriege. Aber also beim Trolley-Problem ist es so, dass eine Straßenbahn fährt auf einem Gleis und auf diesem Gleis sind 5 Menschen gefesselt. Und wenn man, und es gibt einen Hebel, mit dem man das Gleis umleiten, die Straßenbahn umleiten kann und auf ein anderes Gleis und da liegt nur eine Person gefesselt. Das heißt, wenn du nichts tust, werden 5 Leute von der Straßenbahn überfahren, die wahrscheinlich vor aller Voraussicht nach alle tot sind. Wenn du eingreifst, überfährst die Straßenbahn wahrscheinlich nur eine Person, aber du bist dann quasi aktiv der Täter. Also das ist das moralische Problem dazu. Also was ist dir jetzt wichtiger? Lässt du 5 Leute sterben oder greifst du quasi ein und wirst zum aktiven Mörder von einem.
Das finde ich ein sehr schönes, also das, ich weiß nicht, ob das Teil von seinen 10 Dilemma waren, aber es könnte einer sein. Bei seinen Dilemmern ging es immer darum, dass er einen inneren Konflikt mit einer Person hat und dieser Konflikt kollidiert dann mit Normen und Gesetzen. Und dabei geht es dann darum, dass Autorität versus Wohlergehen anderer Personen abgewägt werden muss. So, und deswegen wäre das Trolley-Problem ein gutes Beispiel. Aber sein Lieblingsbeispiel von dem Kohlberg war das Heinz-Dilemma.
Das kenne ich, glaube ich, nicht.
Okay, also im Heinz-Dilemma, da gibt es einen Heinz. Und der Heinz hat eine Frau und die Frau ist sterbenskrank. Und es gibt einen einzigen Apotheker in der Stadt und der hat für die Krankheit ein Medikament entwickelt. Der Apotheker verkauft es aber nur zum 10-fachen Preis der Herstellung. Der Apotheker will es auch nicht günstiger hergeben. Der Heinz hat aber nicht so viel Geld, er bemüht sich um Geld, das klappt aber nicht.
Der Apotheker heißt Martin Shkreli.
Die Referenz verstehe ich nicht.
Das ist dieser Typ, der in den USA so ein, was war das für eine Krankheit? Oh mein Gott, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Herstellungskosten 10 Euro und er hat $700 dafür verlangt und das, er hat quasi das Monopol an diesem Dings und das ist ein ziemlicher Arsch.
Verstehe, ja. Vielleicht heißt das so, zum 10-fachen Preis bietet er an. So, und der Heinz versucht sich, das Geld zu organisieren, das klappt nicht. Und am Ende des Tages bricht dann der Heinz in der Apotheke ein und klaut das Medikament. So. Mhm. Und jetzt ist halt das moralische Dilemma. Sollte Heinz das Medikament stehlen und warum? So. Da kann man jetzt dann dafür oder dagegen argumentieren. Und dann kommt dann die nächste Frage, was ist jetzt schlimmer, stehlen oder sterben lassen? So, mhm. Du kannst abwägen, ja. Sondern du entscheidest dich dann jetzt fürs Stehlen, dann ist die Frage, sollte Heinz es auch stehlen, wenn er seine Frau gar nicht liebt? So, ist es. Okay. Ja, ist das Stehlen dann noch schlimmer?
Möchten Sie lieber A mit Ihrer Frau, B? Genau.
Genau. Dann sollte er es auch für einen Freund stehlen, ja? Sollte er es auch für ein Haustier stehlen? Ja, das sind dann diese Fragen, die dann da aufkommen. Und sollte ein Richter Heinz für Diebstahl bestrafen? So. Ja. Das sind dann die Sachen, die dann besprochen werden und die Fragen, die an den Probanden gehen. Und prinzipiell geht es in all den Dilemmen darum, dass da mal zwei so widersprüchliche Dinge sind, in dem Fall Leben versus Diebstahl. Und es gibt nie eine optimale Lösung für dieses Problem. So. Du wirst immer an einer der beiden Stellen hast du fatale Konsequenzen. So, also vielleicht ist der Diebstahl nicht ganz so fatal, wie wenn du für Mord in Knast gehst, aber das gibt es ja da auch da nicht. So. Ja. Aber die Frage ist jetzt, wie wertet man das jetzt aus? Also die Probanden haben das Geschichte erzählt bekommen und sie wurden dann gefragt und jetzt geht es überhaupt nicht darum, was die für eine Lösung vorgeschlagen haben, die Probanden, sondern er hat eine strukturelle Analyse durchgeführt. Das heißt, es ging darum, wie die Leute argumentiert haben, welche Begründungen sie hergenommen haben, um ihre Entscheidung zu begründen. So. Und der Kohlberg sagt auch, es gibt moralisch weder gut noch schlecht, es gibt keine gute oder böse Moral, sondern man hat halt immer Gründe, warum man sich wie entscheidet. Und je nachdem, wie du das begründest, kommst du dann in verschiedene Entwicklungsstufen. Und jetzt nähern wir uns dann langsam schon den Stufen. Und die Stufen entsprechen so einem moralischen Bewusstsein, ja. Und die hat jeder Mensch und die entwickeln sich unabhängig von der Kultur. Und sie passieren immer in der gleichen Reihenfolge. Also Reihenfolge im Sinne von Kinder denken moralisch anders als dann Erwachsene oder wie auch immer. Aber das ist immer so, man lernt dann dazu. Und man überspringt auch so eine Stufe nicht. Und man lernt immer dazu, dass man so einen Perspektivwechsel drin hat. Also man muss sich in einen anderen Menschen hineinversetzen und dadurch behandelt man das dann moralisch? Das
ist super interessant, weil ich weiß noch nicht, in welcher Stufe ich bin, weil ich noch gar keine von den Stufen kenne. Wenn du mir jetzt die alle 7 vorliest, springe ich dann automatisch auf die letzte Stufe.
Du hast sie ja schon durchlebt, nur weil du noch nicht nachgeguckt hast, in welcher Stufe du bist.
Das weißt du doch nicht. Vielleicht bin ich erst bei Stufe 2.
Könnte passieren.
Das ist interessant, was das mit. Na, okay, dann werden wir mal schauen, ob ich dir nachher immer noch dein Leberkäsebäckler klaue.
Okay, ja. Das ist mein Leberkäsebäckler, da ist Medizin drin.
Ja, dann erst recht.
Okay, sehr gut. Genau, und wenn man so einen Stufenübergang herbeiführen will oder wenn man einen Stufenübergang hat, dann hat man seine soziale Perspektive erweitert, also von egozentrisch zu Ansprüchen anderer wahrnehmen. Man hat die moralische Selbstbestimmung verbessert, also Normen hinterfragt und man hat begründen gelernt. Und es wird weniger egoistisch. Also man macht jetzt hier irgendwas aus Lust oder Unlust versus man begründet es mit einer Norm und deswegen ist das für die Gesellschaft wichtig. So, und es gibt 3 Ebenen mit je 2 Unterstufen. Und die erste Stufe heißt, jetzt pass auf, die erste Ebene heißt präkonventionelle Ebene. So, wir kommen gleich darauf, was das bedeutet. Mhm. Das ist schon sehr akademisch. Also, wer ist in dieser ersten Ebene? Und das sind Kinder bis 9 Jahren.
Und ich.
Einige Jugendliche und viele Jugendliche und erwachsene Straftäter. So, das sagt ja so.
Okay, na gut. Das war vorschnell.
Das heißt ja nicht, dass du das nicht auch sein könntest. Ne? Mhm. So. Und was man da lernt in dieser Ebene, dass man auch andere Sichtweisen neben der eigenen geben kann. So, also wenn du, genau. Und wichtig ist aber auch, dass Autoritätspersonen an der Stelle für dich noch sehr wichtige Vorbilder sind. Also Stufe 1, Orientierung an Strafe und Gehorsam. Also man sieht, irgendwo ist ein Machtpotenzial, so nennt er das, also zum Beispiel die Eltern oder der Staat. Und man befolgt diese Regeln, weil man nämlich sonst Strafe bekommt. So, also der könnte jetzt sagen, ich habe das Medikament nicht geklaut, weil das ist illegal. Ja. So, und oder wir haben ja so eine Drogenministerin, Kiffen ist verboten, weil es nicht erlaubt ist. So, aus der Ebene kannst du jetzt halt dann ableiten, wie da der moralische Bewusstsein ist, in welcher Ebene sie sich da vielleicht selber verortet, wenn sie das jetzt verargumentiert. Mhm. So. Und die Autoritätspersonen sind halt eben diese Vorbilder und es ist im Wesentlichen kein moralischer Anspruch, der da an der Stelle passiert. So, und jetzt gibt es die Stufe 2 und da geht es dann um, das ist die instrumentelle relativistische Orientierung. Okay? Mhm. Also die Kinder erkennen so gegenseitiges menschliches Verhalten, sie erkennen das und sie verstehen, wenn ich kooperativ bin, kriege ich auch was zurück oder andersrum, andere Leute sind mit mir kooperativ, also bin ich auch kooperativ, aber auch wenn mir Leid zugefügt wird, dann übe ich Rache. So, also ist dieses, wie du mir, so ich dir. Mhm. So, das heißt, das ist jetzt schon so ein bisschen, also das erste mache ich jetzt nur, weil ich muss. Und an der Stelle hast du jetzt schon, ja, ich kriege ja auch was zurück, aber ich gebe auch was zurück. So. Und das ist jetzt die erste Stufe, so irgendwie bis 9 Jahren. Und jetzt gehen wir in die nächste Ebene, das ist die konventionelle Ebene. Und da ist ein Großteil der Jugendlichen und Erwachsenen drin. Jetzt kannst du mal gucken, ob du dich jetzt wiederfindest, ob du ein Großteil der Jugendlichen und Erwachsenen bist. Und zwar die Stufe 3, das ist die interpersonelle Konkordanz. Mhm, super wichtig. Du hast.
Du bringst mich danach nicht ab, oder?
Nee, auf keinen Fall. Du kannst moralische Erwartungen anderer erkennen. Ja? Also, du hast Bezugspersonen und du möchtest denen gegenüber. Dem möchtest du deinen Erwartungen entsprechen. Also, du möchtest ein guter Junge sein, du möchtest ein braves Mädchen sein. Ja? Also, du hast ja schon noch so Autoritätspersonen, aber du machst es jetzt nicht, weil du Angst hast, dass sie dich verprügeln, sondern du willst denen gefallen. So, das ist jetzt vielleicht auch irgendwie quasi ein kleines Stückchen weiter. Genau, du machst es nicht, weil du Angst vor der Strafe hast, aber wenn du das jetzt nicht erfüllen kannst, dann hast du vielleicht Schuldgefühle. So, das ist dann dein moralischer Kompass, nach dem du handelst. Und an der Stelle passiert wohl häufig auch ein, der hat es doch gut gemeint. So, ne? Also, genau. Und jetzt kommt die Stufe 4, die Orientierung an Gesetz und Ordnung. Also, man erkennt jetzt, am Anfang waren wir dabei, wir machen etwas, weil ich sonst bestraft werde. Also, ich gehe nicht bei Rot über die Straße, weil sonst kriege ich ein Knöllchen, weil das ist verboten. Aber jetzt erkenne ich an, dass moralische Normen Funktionen der Gesellschaft haben. Also, es gibt die Regel, geh nicht bei Rot über die Straße, weil, nicht damit du keine Strafe bekommst, sondern weil du halt vielleicht überfahren wirst. Oder wenn alle über rote Ampeln laufen würden, dann könnte keiner mehr fahren und dann wäre das blöd. Und deswegen hältst du dich jetzt an diese Norm, weil du verstanden hast, dass das jetzt irgendwie hier wichtig ist. So. Und der Sinn von diesen Regeln wird jetzt quasi erkannt und deswegen setzt du sie um.
Man erkennt jetzt quasi die Gesetzgebung an als...
Ja, das hast du ja davor auch schon,
aber... Ja, deswegen frage ich nochmal nach, weil das eine ist quasi die pure Angst vor den Konsequenzen und das andere ist, du hast jetzt einen Zusammenhang erkannt zwischen das, was, wenn du es nicht einhältst, gibt es Konsequenzen und das hat auch einen Mehrwert.
Genau, es hat einen Mehrwert. Du verstehst, warum diese Norm für die Gesellschaft wichtig ist, damit es funktioniert. Okay. Ja? Wenn wir uns hier alle gegenseitig abstechen, dann funktioniert es nicht. So, davor habe ich das nur nicht gemacht, weil ich sonst in den Knast gehe. So. Und jetzt ist eigentlich meine Lieblingsstufe, das ist die Stufe 4,5.
Ah ja.
Und du musst dir überlegen, dass Leute dann irgendwann in die Pubertät kommen. Oder in die Highschool gehen, das ist sein konkretes Beispiel. Und da fallen viele temporär in die Stufe 2 zurück. Manche schaffen es dann aus der Stufe 2 auch wieder raus, also sinngemäß Stufe 2. Oder sie bleiben dann dauerhaft in der 4 oder schaffen den Übergang in die 5. Aber wenn du in der Pubertät bist, dann hinterfragst du alles so, das ist mir jetzt hier egal. Kiffen ist verboten, weil es nicht erlaubt ist, das ist mir jetzt egal, ich mach's trotzdem. So, das ist die rebellische Phase.
Die Randalen, die bei Rot über die Ampel gehen.
Genau.
Gescheiterte Existenzen.
So, genau. Und jetzt kannst du halt, aus der Ebene kannst du jetzt halt überlegen, passiert dann irgendwas mit dieser Person, ja? Bleibt sie jetzt dann auf der Ebene, okay, ich gebe jetzt dann, also ich hab's jetzt, ich bin jetzt in der Stufe 4,5 in meiner Pubertät, ich rebelliere jetzt hier irgendwie und irgendwann habe ich jetzt so oft auf den Sack bekommen, deswegen höre ich jetzt auf zu kiffen, dann bin ich irgendwie in der Stufe 2 wieder gefangen. Ja? Oder ich bleibe in der Stufe 4 und sage, ja, ist vielleicht nicht so gut für mich, dann lasse ich es bleiben. Oder du schaffst den Übergang in Stufe 5. Unsere Normen, die wir haben, die hinterfragst du jetzt weiterhin, aber du hast so einen Sozialvertrag, den du mit der Welt eingehen möchtest. Ja? Also Normen sind schon noch irgendwie okay, aber sie werden hinterfragt und sie sind nicht mehr so verbindlich für dich. Ja? Also wenn du jetzt dann sagst, ich kiffe für die Freiheit, dann hast du vielleicht den Übergang in die Stufe 5 geschafft. Ja, weil
so Idealdingen.
Genau. Mhm. Es gibt diese Regel und die hat irgendwie einen Grund, aber ich hinterfrage sie und ich mache mir meine eigene Regel oder ich hinterbefolge die Regel nur, wenn sie irgendwie nützlich für alle ist, dann genau, bist du in Stufe 5 und hier sind wir irgendwie bei ein Viertel der Menschen, die da ankommen.
Weil das ja auch gefährlich ist, weil diese Ideale können ja auch in eine Richtung gehen, die in der Gesellschaft jetzt nicht unbedingt nützlich sind.
Genau, so, ja, genau. Nur die Aussage an der Stelle wäre, dass deine Argumentation so sein muss, dass sie nützlich ist. Wenn du jetzt quasi, wenn du jetzt nur sagst, das ist jetzt nützlich, aber sie ist es nicht, dann bist du nicht in der Stufe, sondern bist du eine zurückgewandert. So, und jetzt kommen wir in die sechste Stufe, die Orientierung am universalen ethischen Prinzip. Und jetzt wird es natürlich irgendwie abgespaced. Wir sind jetzt irgendwie bei 5% der Menschen. Und was wir jetzt davor schon angedacht haben, ich kiffe für den Weltfrieden. Jetzt sind wir ja an der Stelle, wo wir den kategorischen Imperativ erfüllen wollen. Also Immanuel Kant hat gesagt, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
Das ist super witzig, weil ich habe heute früh ein XKCD-Buch gelesen, wie man Dinge geregelt kriegt und genau dieselbe Stelle haben wir auch drin.
Großartig.
Sehr geil.
Ja. Ich werde, glaube ich, nicht Immanuel Kant und den kategorischen Imperativ erklären, aber es im Wesentlichen geht es darum, jetzt tue ich es eigentlich doch, ne?
Ja, versuch's.
Du hast so einen Vernunftstandpunkt und der ist deine Moral und du wächst halt alles, was du tust, darauf basierend ab. Und das ist, wenn du das dann so tust und das komplett hinterfragst und komplett verstanden hast und durchdrungen hast und du handelst dann so, dann ist das gut für alle und für die Gesellschaft und so weiter. So.
Ich fand's jetzt nicht so schlecht.
Ja, dankeschön. Jetzt die Frage, mal wieder wie bei davor, nur weil ich sage, ich handle nach dem kategorischen Imperativ, heißt es nicht, dass ich es dann auch wirklich getan habe. Ne? Also deswegen sagte ich auch, es sind irgendwie 5% der Menschen und das ist natürlich auch super schwer auf der Ebene zu leben. Ne? Also wenn du jetzt, ich muss jetzt schnell zum Bus, stehe an der roten Ampel, ja, also kann das jetzt hier allgemeine Norm werden und das jetzt irgendwie eine Stunde abwägst, dann schaffst du den Bus nicht mehr und gehst nicht mehr über die rote Ampel. So, also wir sind natürlich jetzt auch sehr akademisch. Ne? Ich will es jetzt nicht auf ein einzelnes Beispiel runterbrechen, aber daran sich irgendwie so abzuarbeiten, finde ich ganz witzig.
Das ist einfach die Gutmenschenkategorie.
Fast. Jetzt kommt die Stufe 7 und ich glaube, da bist du. Da kategoriert der Leute einen wie Jesus, Buddha und Gandhi.
Ja, safe.
Er sagt, dass das irgendwie, also er sagt selber, er ist irgendwie sich unsicher, ob das jetzt so richtig gibt, aber er sagt halt, naja, Leute, die so universelle Liebe und Mitgefühl und Heiligkeit haben, die sind da irgendwie in dieser Stufe drin. Es ist aber auch tatsächlich irgendwie so ein Add-on,
was. Das ist, wenn du an die Ampel hingehst und die wird immer grün einfach.
Ja.
Weil deine Aura so positiv ist. Das kriegt man übrigens dann, wenn man bei der Ashram Ambali-Sekte lang genug war. Dann fließt das einfach so aus energetisch aus einem raus.
Wird dann quasi so der Druckknopf von dieser Drückampel vorher ausgelöst durch deine Energie.
Ja, ja, safe. Und das auch mit dem Tantra-Yoga, mit Tieren und überhaupt.
Genau, also wenn du jetzt Stufe 7 erreicht hast, dann bist du irgendwie einer von 5 Menschen auf der Welt und dann hast du es geschafft. Ich weiß nicht, ob du dann irgendwie noch durch die Stadt laufen kannst, weil weiß ich nicht. So, genau, das sind seine Stufen und es ist natürlich jetzt wieder super akademisch und sehr theoretisch und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so viel unmittelbaren Nutzen für mein Leben hat, wenn ich jetzt alle Leute danach versuche zu bewerten. Aber es gibt auch Kritik daran, an dem Kohlberg und seiner Theorie im Allgemeinen. Also zum einen hat er wohl eine ziemlich verwirrende Publikationspraxis getrieben, also der hat irgendwie ununterbrochen irgendein Zeug veröffentlicht und da muss man auch erstmal hinterherkommen, dass wir irgendwie alles lesen und verarbeiten. Und das ist so ein bisschen Gischgalopp beim Diskutieren, was er getrieben hat wohl. Ne? Also das und das und das und das. Und es gibt auch Widersprüche zwischen seinen Theorien und den Dingen, die er empirisch gewonnen hat. So vor allen Dingen wie die Stufe 4,5. Die hat dann da irgendwie nachträglich noch reingehext und die Leute sagen, ja.
Also 4,5 hört sich auch gar nicht so an, als wäre das dann nachträglich irgendwie noch mit reingefringelt worden.
Ja. Und die Leute sagen halt, ja, also du hast jetzt deine Theorie und die ist geil und jetzt stellst du fest, dass sie nicht passt und jetzt tust du da irgendwie nur die 4,5 dazu hexen. Das ist irgendwie ein wenig ein Quatsch.
Ja, in 2 Jahren dann 4,5 unterstrich final.
Ja. Was ich tatsächlich auch irgendwie super strange fand, ist, es wurde ihm westlich-maskuline Betrachtungsweise vorgeworfen.
Also er ist ein alter weißer Mann.
Ja, das dachte ich auch erst, ob das jetzt so ein Argument wird, aber tatsächlich hat er wohl nur männliche Probanden gehabt. So. Ja. Und
Wann ist die Studie nochmal?
Seine Dissertation war 1958 oder so.
Ja.
Du kannst nicht sagen, ich mache hier eine Theorie, die man irgendwie von Asi bis Buddha alle einkategorisieren kann, aber ich befrage nur Männer. So, also das läuft.
Sogar Jesus ist mit dabei. Ja. Okay.
Ich frage mich, wie viele Riesen er so befragt hat.
Ja, genau. Aber ich glaube einfach, dass der wissenschaftliche Standard da einfach damals nicht so weit war. Aber das meinst du, oder meinst du, er hat das absichtlich gemacht?
Er sagt, das ist alles unabhängig von Kultur und allem. Ich weiß nicht, wenn er nur, also. Nee, das ist schon falsch. Also das kannst du nicht bringen. So, du kannst nicht sagen, das ist hier über alle Kulturen und alles gleich, aber ich befrage nur Männer aus der westlichen Welt. Also, das ist irgendwie.
War es denn wenigstens ein bisschen geografisch verteilt oder war das so?
Das weiß ich nicht genau. Also hört er da auch unzählig. Das ist eine Kritik, die ich gefunden habe in der Wikipedia. Ja, dann gibt es Psychologen, die haben herausgefunden, dass auch 9-Jährige schon irgendwie moralisch richtig handeln und falsches Verhalten beurteilen können und ohne Angst vor Strafe handeln, so. Das heißt, das ist irgendwie so ein Widerspruch. Und dann gibt es auch andere Leute, die haben das irgendwie bei 4- bis 6-Jährigen erkannt, dass die zum Beispiel Stehlen nicht nur schlecht finden, weil es verboten ist, sondern weil sie das nicht gut finden, weil sie vielleicht auch nicht wollen, dass ihnen was gestohlen wird. Ja. Aber jetzt habe ich viel Kritik gehabt, aber trotzdem fand ich das irgendwie sehr interessant. Und am Anfang dachte ich mir, als ich das erste Mal gehört habe, ja, kommen jetzt hier irgendwie die Stufen, aber ich erkenne schon so diesen kleinen Sprung, der immer dann zwischen diesen Stufen passiert, der das, die Bewertung von dieser Moral nochmal irgendwie eins draufsetzt.
Ja, ist schon cool, vor allen Dingen durch die Art der Studie halt, dass er geschaut hat, wie entwickeln sich da auch dieselben Menschen quasi in diesem 25-jährigen Zeitraum halt weiter. Das finde ich schon gut.
Ja. Genau, und jetzt haben wir dem Red Buffalo 2001. Der oder die Red Buffalo 2001 haben wir dir 28,5% von dem Artikel zu verdanken. Und da du das ja immer so schön machst, habe ich das jetzt auch rausgesucht. Und zwar hat der Red Buffalo 2001, ich muss nur ganz oft sagen, 2010 zuletzt etwas in der Wikipedia editiert. Aber, und das ist ein großer Pluspunkt, in einer Löschdiskussion hat er für behalten gestimmt.
Oh, geil.
Guter Mann, ja. Gute Frau, weiß ich nicht. Red Buffalo 2001, vielen Dank.
Sehr schön, das gefällt mir.
So, mein kleiner Mahatma Gandhi, was hast du mir für einen Artikel mitgebracht?
Ich habe dabei das Cotard-Syndrom.
Cotard-Syndrom? Ist das eine Krankheit?
Ist es. Und zwar ist es eine Denkstörung, die in der Kategorie des Wahns eingeordnet ist. Hast du das schon mal gehört?
Nein, noch nie.
Dann möchtest du raten, was es ist.
Ist das so eine. Okay, ich rate, das ist irgendwie sowas. Eine Krankheit, die irgendwie so eine physikalische Ursache hat, die dann im Hirn irgendwas blockiert und dann kann man bestimmte Dinge nicht tun.
Ehrlich gesagt, ziemlich gut.
Okay, danke schön. Gib uns 5 Sterne bei iTunes.
Fertig. Nee, also so ganz so einfach ist es nicht, aber ganz ehrlich, ich wäre jetzt ehrlich gesagt nie drauf gekommen.
Ich habe nur geraten.
Und zwar, man nennt das Cotard-Syndrom auch noch nihilistischer Wahn oder der Walking Corpse-Syndrom.
Nihilistischer Wahn habe ich, glaube ich, schon mal gehört, aber ich kann nichts damit anfangen.
Also man kann das kennen, in den Wikipedia-Referenzen gibt es 2 Einträge. Einmal auf eine Folge in Scrubs, wo das jemand hat, und einmal bei irgendwas anderes, ich glaube Dr. House oder irgendwie sowas. Also es kam 2-mal schon in der
Popkultur.
Genau, danke, da kam das schon vor, in dieser Popkultur.
Vielleicht, denn das passt so total in Dr. House.
Ja, ja.
Am Schluss hat er dann hier irgendwo das Skalpell was durchgeschnitten und dann ist irgendwas rausgelaufen, das hat er auf die Schön geschmiert und
das ist
dann
auch, bei Dr. House ist immer alles Lupus einfach. Das Habe ich schon lange nicht mehr geschaut. Genau, auf jeden Fall bezeichnet es ein Krankheitsbild, bei dem die betroffene Person irrtümlich davon überzeugt ist, dass sie tot ist.
Oh, okay.
Irrtümlich war das Wort, über das ich ehrlich gesagt gleich gestolpert bin.
Irrtümlich, über das du irrtümlich gestorben bist.
Also irrtümlich glaubst du, dass du tot bist. In anderen Ausprägungen halt in der Art und Weise, dass du nicht existierst.
Mhm.
Oder dass du glaubst zu verwesen. Oder dass du dein Blut oder deine inneren Organe fehlen. Also du bist da einfach der festen Überzeugung davon, dass du selber nicht mehr am Leben bist.
Okay, krass, da stelle ich mir gleich so viele Fragen. Aber ich bin total gespannt.
Da kommt auch ganz, ganz schön viel Zeug dazu noch. Ich habe zwei Geschichten rausgesucht.
Mhm.
Das Cotard-Syndrom heißt so, weil der Jules Cotard, das ist der Erste, der so einen dokumentierten Fall gesehen hat. Und zwar hat er von 1840 bis 1889 gelebt.
Mhm.
Und zu ihm kam eine Patientin, er hat sie in seinen Aufzeichnungen immer nur Mademoiselle X genannt. Ist ein Franzose, habe ich schon gesagt. Und diese Frau hat ihr Leiden so ein bisschen beklagt. Ja, also sie hat vor 2 Jahren, als sie da war, 1880, hat sie gesagt, vor 2 Jahren hat sie ein Knacken im Rücken gehabt, das sich hochgezogen hat bis in den Kopf. Und seitdem ist sie der Meinung, dass sie tot ist. Und nicht nur, dass sie nicht mehr lebt, sondern auch, sie behauptet fest, steif und fest, dass sie kein Gehirn mehr hat, dass sie auch keine inneren Organe mehr hat. Und dass sie jetzt nichts mehr essen muss, weil sie ist ja tot.
Seit wie vielen Jahren behauptet sie das?
2.
Oh, es ist lustig, aber die Frau tut mir auch echt leid.
Es ist furchtbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es furchtbar. Das Problem ist, sie kommt jetzt nicht wirklich zu diesem Jules Cotard, damit sie jetzt irgendwie behandelt wird, sondern sie möchte gerne verbrannt werden, weil sie ja tot ist.
Aber wo kann sie diese Dienstleistung in Anspruch nehmen, wenn sie tot ist? Ja,
ich zu diesen Logik-Sachen sage ich auch gleich noch was. Sie wird natürlich der Verbrennung verwehrt, so. Und im Gegensatz dazu wird sie aber halt so ein bisschen dokumentiert und erforscht und irgendwie behandelt. Also die Behandlungsmöglichkeiten von psychisch Kranken ist natürlich 1880 nicht so geil.
Ja.
Da haben wir schon ein oder andere Folge drüber gehabt. Aber das bringt ja irgendwie alles jetzt hier auch nicht weiter persönlich. Also weil sie will ja nicht Heilung, sondern sie will ja verbrannt werden. Im Laufe dessen der Behandlung oder beziehungsweise wo sie halt untersucht wird, versucht sie dann mehrmals sich anzuzünden, weil sie ja verbrannt werden will und dem Wunsch kommt ihr irgendwie keiner nach.
Mhm.
Sie überlebt alle diese Versuche und kommt am Schluss dabei raus, dass sie unsterblich ist. Weil sie es eben nicht schafft, sich zu verbrennen, obwohl sie eigentlich schon tot ist. Also ihr Körper geht halt einfach nicht. Natürlich ist man mit so einer Frau gnadenlos überfordert. Es gibt jetzt auch noch nicht so staatlich geförderte Einweisungsanstalten, wo man dann vor sich selbst die Leute einfach schützt. Schlussendlich ist Mademoiselle X tatsächlich verhungert, weil sie nicht gegessen hat.
Mhm.
Und das ist der erste dokumentierte Fall von dem Cotard-Syndrom.
Ja, krass.
Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe 2 Fälle.
Mhm.
Und der andere ist ungefähr der letzte, der so ein bisschen, wie sage ich das, Aufschluss geboten hat über die, was ist da eigentlich passiert, was triggert solche Leute, in so einem Glauben zu bleiben.
Du hast 2 Fälle, aber es gibt mehr. Also
es gibt viel mehr. Ich habe am Ende auch noch ein paar so Best-ofs rausgesucht. Aber ist schon krass. Also du hast davon auch noch nie gehört, nämlich ich auch nicht. Aber es ist schon ein komisches Gefühl, oder?
Ja.
Also ich bin die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen ein bisschen belustigt, aber auch irgendwie super mitgenommen und auch irgendwie irritiert, wie das geht. Also zumindest als ich den Artikel bis zu dem Zeitpunkt gelesen habe.
Ja.
Der Fall Graham, also der Name ist anonymisiert, man weiß nicht, wie der wirklich heißt, ist 2003 passiert.
Mhm.
Und der hat so ein bisschen die ersten Aufschlüsse jetzt dann gebracht, was da vor sich geht in so einem Kopf der, von jemandem, der so eine Krankheit hat. Der Graham ist 48, ist Brite und der hat schon vorher eine ganze Zeit depressive Phasen und hat versucht, sich in der Badewanne mit Strom das Leben zu nehmen, ist gescheitert.
Okay.
Daraufhin ist er in Behandlung gekommen, auch wieder zu einem Arzt, den Namen von dem habe ich nicht. Und die haben jetzt aber dann angefangen, an dem so ein bisschen zu forschen. Weil logischerweise ist das ja total interessant. Also warum auch er ist der Meinung, er ist tot. Sein Gehirn, eine eigene Aussage sagt er ist, sein Gehirn ist frittiert. Das ist bei diesem Unfall, also Selbstmordversuch, in der Badewanne passiert. Und er lebt nicht mehr. Das ist eine feste Überzeugung. Und es ist auch den Ärzten unmöglich, ihm rational zu erklären oder klar zu machen, dass es nicht geht, dass er hier sitzt, atmet und spricht, wenn sein Hirn nicht mehr da ist. Es geht nicht. Und er findet da keinen Zugang. Also von dem Graham gibt es ein Zitat, der war dann ein bisschen in Behandlung eine Zeit lang. Es gibt für ihn ein Zitat, jetzt lese ich es mal vor. Ich wusste nicht, wie ich ohne Hirn sprechen oder irgendetwas anderes tun konnte, aber dennoch war ich sicher, dass ich keins mehr hatte.
Krass. Das heißt, aber er wurde dann kuriert? Kann ich das da rauslesen?
Ja, also völlig kuriert ist natürlich schwierig zu sagen. So. Wie du das behandelst, da greife ich jetzt mal ein bisschen vor, wie du das behandelst, ist natürlich so eine Art Antidepressiva, hilft natürlich, weil du, das ist generell ein Syndrom, was du erst im späteren Verlauf bekommst. Mhm. Also von irgendwie solchen Sachen wie Depressionen oder gespaltene Persönlichkeiten oder lauter solche Sachen irgendwie. Da gibt es halt einen Abzweig, der 1%, unter 1% von Patienten, die solche Schizophrenie-Sachen haben zum Beispiel, sind dann von sowas auch betroffen. Wie man jetzt darauf kommt, erzähle ich jetzt.
Ja.
Wie gesagt, auch der Graham will nicht mehr essen und will auch nicht mehr schlafen, behauptet auch, er schläft nicht, weil er ja tot ist. Und aber wo er einwilligt, und diese Möglichkeit hat man 1880 noch nicht gehabt, ist, die Ärzte dürfen einen Gehirnscan von ihm machen, mit einem Positronen-Emissionstomographie-Gerät. Das heißt, sie legen ihn dahin und sie können seinen Kopf scannen. Und damit sehen, wo Aktivitäten passieren, wie unterscheidet sich das bei einem normalen Menschen. Und ihnen fallen zwei Dinge auf, nämlich einzelne Teile des Gehirns von diesem Graham sind aktiver wie bei normalen Patienten.
Okay.
Und andere Teile sind so gering, also fast aus oder nichts, nicht erkennbar, wie bei Koma-Patienten oder Patienten, die sich unter Vollnarkose befinden.
Okay, krass.
Das heißt, es ist so ein partiell leuchtendes Ding. Und was sie ganz besonders gewundert hat, diese Zonen, die da nicht leuchten, also typischerweise können solche Personen dann weder sprechen noch kommunizieren in irgendeiner Form oder haben überhaupt kein Bewusstsein. Aber der Mensch, der da jetzt sitzt oder beziehungsweise in diesem Automat liegt, kann das. So. Und jetzt hat man sich dann natürlich angeschaut, was sind das für Zonen? Also das, ich bin jetzt überhaupt kein Neurologe oder irgend sowas, aber es gab ja mal diese Lehre, dass man da verschiedene Zonen in seinem Gehirn hat, die für irgendwas verantwortlich sind, und so in der abgewandelten Form gibt es das anscheinend immer noch. Bin aber, wie gesagt, echt überhaupt kein Experte. Ich hoffe, ich sage jetzt da nichts Falsches. Sie haben diese, also zwei von den Zonen, die sehr dunkel, also halt wegen der Art des Messverfahrens quasi dunkel, waren analysiert. Und die erste Zone, die ihnen aufgefallen ist, ist, dass die Gesichtserkennung oder beziehungsweise so die eigene Wahrnehmung von das, was die quasi die Ich-Identität bildet, komplett dunkel. Also war aus, keine Aktivität in dieser Zone. Das haben sie sich dann so erklärt, also was könnte jetzt da passieren? Dass Graham hatte auch Probleme, wie übrigens jeder andere Patient, der solche Symptome auch hatte, also der unter diesem Syndrom gelitten hat, hatte Probleme, andere Menschen zu erkennen.
Okay.
Auch also nahe Verwandte zum Beispiel. Und das führt aber auch dazu, dass er, wenn er zum Beispiel sich selber im Spiegel sieht, erkennt er sich nicht.
Okay, krass.
Und das heißt, das führt diesen Wissenschaftlern dazu Folge, zu diesem Effekt, dass er sich selber nicht mehr mit sich selbst identifizieren kann.
Okay, das heißt, es klingt so, als würde er von sich selber denken, dass er da so durch den Raum schwebt.
Genau.
Er hat ja keinen Körper mehr.
So in der Richtung.
Krass.
Also das entsteht halt so ein Fremdbild, wo man sich nicht mehr anfühlt wie sich selbst, obwohl der Mensch im Spiegel eigentlich das Gleiche macht. Und das Konzept Spiegel ist dem ja auch noch weiterhin bekannt.
Ja.
Also es ist nicht so, dass der vergessen hat, was ein Spiegel ist.
Da steht der Arzt, irgendein Fremder und wo bin ich?
So. Und jetzt, ich finde ehrlich gesagt, das Zweite ist eigentlich mit das Interessanteste. Weil ich meine, dass du jetzt irgendwie jemanden nicht mehr erkennst, da gibt es ja auch so eine Krankheit, die ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, wie die heißt, aber wenn du einfach Probleme hast, dir Gesichter zu merken.
Mhm.
Aber das Zweite ist ein anderer Bereich, den es auch in dem Gehirn gibt. Das ist der ist da ungefähr dafür zuständig, dass der Abgleich der Logik mit der eigenen Wahrnehmung passiert.
Mhm.
So. Also Hypothesen, die dir von außen an dich rangetragen werden, haben überhaupt keinen Einfluss auf deine eigene Empfindung oder auf deine eigene Wahrnehmung, so, auch wenn es logisch ist. Also du kannst diese zwei Sachen nicht mehr zusammenführen. Das passt natürlich sehr gut auf das, was er von sich selber gesagt hat, weil er konnte sich auch nicht erklären, wie er ohne quasi Organe noch sprechen kann oder überhaupt noch am Leben sein kann, aber der Kopf ist dann nicht mehr in der Lage, diese Sachen zusammenzuführen.
Krass.
Und das ist super interessant, weil die Kombination von diesen beiden Faktoren ist halt richtig scheiße, wenn du auch keinen Beweis mehr bringen kannst, dass das irgendwie überprüfen kannst oder das nochmal in dich reingeht. Ja. Also es gab auf jeden Fall keine mögliche Erklärung für Graham, dass man ihn argumentativ davon überzeugt, dass er am Leben ist, also nicht tot ist. Man hat ihm auch mal ein Pulsmesser angeschlossen, so damit er das halt selber sehen kann. Also der Arzt hat halt mal so einen Puls bei sich gemessen, hat geschaut, hier, da, das ist halt mein Puls, ich bin am Leben. Hat er auch anerkannt, aber bei sich selbst, nee, einfach geht nicht.
Oh Mann, ey, geil. Krass.
Naja, also wie man solche Leute behandelt, habe ich jetzt gerade auch schon gesagt, ein bisschen antidepressiva und irgendwie stimulieren auf irgendeine Weise. Also ob du das jetzt mit Reizen machst oder ob du das jetzt mit Elektro-Sachen machst, das gibt es anscheinend auch, habe ich gelesen.
Elektroschocks sind sehr beliebt bei so dem.
Ja, aber wahrscheinlich nicht so Frankenstein-mäßig, aber halt in kleineren Dosen vielleicht. Ich, wie gesagt, kein Experte.
Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen, wenn du eine Nadel oder einen Elektroschock bekommst, dann siehst du ja, wo das passiert und im Zweifelsfall spürst du es ja dann auch. So das.
Ich glaube, die Intention da ist eher, dass so diese Bereiche, die taub sind, in deinem Kopf wieder anspringen, weil Nerven du das ja auch. Ja, keine Ahnung, wie gesagt. Also,
ja, ist okay. Ja.
Dann müsste ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen und die Flut an Hassmails würde ich dann doch nicht haben.
Ist okay.
Das ist krass, oder?
Es ist super krass.
Also diese Kombination einfach. Aus diesen beiden Dingen, die dann dazu führt, dass du das nicht mehr.
Eins davon alleine ist ja auch schon ziemlich ungeil.
Ja.
Wenn du dich selber nicht wahrnehmen kannst oder nicht mehr sonderlich logisch denken kannst, aber dann beides. Und oh, war ja.
Ich habe noch ein bisschen so Trivia zusammengesammelt von anderen Patienten. 2014 gab es mal ein Mädchen, das mit der Trennung von ihren Eltern nicht gut zurechtkam. Und sie war 14 Jahre alt und in der Schule. Und sie ging mit ihrem Gefühl, dass sie tot ist, zu einer Lehrerin. Oder auch in der Schule gab es so eine Krankenstationssache. Wurde natürlich immer wieder weitergereicht und wurde dann lange, also ich glaube 3 oder 4 Jahre behandelt.
Mhm.
Mit auch eben, was wir gerade schon gesagt haben, mit solchen Therapien und so. Und die ist tatsächlich das ganze Zeug wieder losgeworden.
Okay, krass.
Also das hat gut funktioniert. Noch eine andere Geschichte gibt's aus 1990. Da ist ein Schotte in ein Krankenhaus gekommen, der ein schweres Hirntrauma hatte.
Mhm.
Und der ist der Meinung, dass er, als er entlassen worden ist, entweder an AIDS oder an einer Sepsis gestorben ist.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie genau diese zwei speziellen Sachen wenn man das glauben kann, aber das glaube ich, ist das Letzte, an was man jetzt da noch zweifeln könnte. Er ist dann, das fand ich ein bisschen unterhaltsam, er ist mit seiner Mutter nach Südafrika ausgewandert Und das war für ihn nur noch ein zusätzlicher Beweis, dass er jetzt definitiv tot ist, weil so heiß kann es auf der Erde nicht sein. Er ist quasi in der Hölle. Also das ist so.
Geil.
Ja. 2012 gab es noch einen, ist der letzte Fall, einen 69-jährigen Japaner, der hat sich auch so gefühlt und ist zu seinem Arzt und fragt, Zitat, ich glaube, ich bin tot und ich wüsste gerne einmal ihre Meinung dazu. Das ist so ein überliefertes
Ding für
diese Krankheit. 2007 gab es zwei nachgewiesene Fälle mit dem Cotard-Syndrom als Nebenwirkung eines Medikaments Acyclovir. Das ist irgendwas für Antivirales.
Oh, okay.
Und das fand ich auch ziemlich bescheuert. Aber stell dir mal vor, du nimmst irgendwie was gegen irgendeinen Virusinfekt und dann kriegst du so. Oh Gott. Oh. Ja, okay. Ja, das war's.
Das ist krass. Eieiei. Bei so psychischen Krankheiten ist immer das Problem, dass man so. Das kommt so unverhofft. Also.
Ja, unverhofft kommen die meisten Krankheiten, glaube ich.
Ja.
Es ist furchtbar. Also, wie gesagt, ich glaube, ich habe vorhin schon mal meinen Gemütszustand zu diesem Artikel ein bisschen dargestellt. Bin hin und her gerissen. Ich war wirklich unterhalten, aber ich war auch schockiert.
Ja.
Danken müssen wir der 91.55.229.211. Diese IP hat 35,8% zu dem Wikipedia-Artikel beigetragen. Es ist kein Benutzer-Account. Es ist quasi in einem Rutsch passiert. Diese ganze Sache hatten wir auch noch nicht. Und deswegen konnte ich auch keine verwandten Themen heraussuchen, weil der Inhaber dieser IP zu dem Zeitpunkt keine anderen Artikel editiert hat, außer den.
Das noch herausfinden können, bei welchem Telefonanbieter er ist.
Genau. Klasse.
Ja, danke schön, lieber 43725 9155.
So.
Ja, danke schön.
Ja. Schön war's.
Ja, es war sehr schön. Hier ist also auch sehr warm.
Vergiss mal das Thema, aber es hat mir gefehlt, wieder aufzunehmen.
Ja. Ist jetzt hier in unserem Aufnahmestudio wärmer oder kälter als in deinem Urlaub?
Ich glaube jetzt gerade wirklich wärmer, um ehrlich zu sein. Aber ich muss mich heute auch mal wieder so richtig reinhängen, weil sonst wird mir hier mein Podcastplatz vom Arthur und von der Freier weggecatcht und dürfen nur noch die Podcasten.
Ja. Sie haben es sehr gut gemacht.
Haben Sie.
Du aber auch.
Kannst du behalten.
Bei dir sterben mehr Leute als bei den Kindern.
Ach, zum Glück. Gut.
Dann Dankeschön für die Aufmerksamkeit und danke für deinen Artikel.
Danke dir auch. Hat Spaß gemacht.
Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns 5 Sterne irgendwo geben bei eurer Lieblingsplattform der Wahl. Ansonsten schönen Tag noch und bis nächstes Mal. Ciao, bis ciao. Dann.
Ciao.